doch ein bisschen das Vorrecht von der pensionierten Offizier. Dass wenn Ferienzeit ist und die Offiziere auch dürfen Ferien haben, dass sie jemanden einladen. Und ich habe mir gesagt, ja, wenn ich noch Kraft und Fähigkeiten habe, dann würde ich gerne noch so einen Dienst tun. Das tut einem selber auch sehr gut. Und dann hat man auch immer wieder ein Ziel, wo man darauf hin arbeiten oder sich bewegen. Und darum freut es mich, dass ich heute darf mit euch gewissermaßen diesen Gottesdienst feiern. Aufs Wort hören. Und wir haben von der Silvia schon eine schöne Einführung gehabt, die uns ein bisschen zum Denken hat gebracht. Kenne ich auch so einen Ort, wo mir Heimat gibt, oder? Sicherheit, Geborgenheit, das brauchen wir Menschen. Und das ist eigentlich auch ein gewissermaßen ein Thema von heute. Zufluchtsort in einer unsicheren Zeit. Oder in einem christlichen Heftli der letzten Woche hat es geheißen, unsichere Zeiten und nachher, wie Christen einen Unterschied machen können. Und das ist eigentlich noch eine gute Frage. In dieser Zeit, die viel Unsicherheit beinhaltet, macht es einen Unterschied, dass ich glaube und vielleicht meine Nachbarin oder Berufskollege oder so glaubt nicht. Macht es einen Unterschied? Was würde ich da sagen, wenn das plötzlich aufs Tapet kommt in einem Gespräch? Dem wollen wir ein bisschen nachdenken heute. Und ich würde sagen, der wichtigste Unterschied, was es ausmacht, ist echt was? Das Vertrauen auf Gott. Das heisst, dass wir dürfen eine Gottesbeziehung haben. Und ich sage jetzt eben immer nicht unbedingt, dass ich darf religiös sein oder irgendeine Lehre haben, sondern eine Beziehung. Das macht es aus. Wir dürfen eine Gottesbeziehung haben zu einem lebendigen Gott, zu Jesus Christus, auch wenn wir sonst im gleichen Kuchen in sind wie alle anderen. Und das auch spüren. Dürfen wir in dieser Beziehung einen Zufluchtsort haben? Und dem wollen wir ein bisschen nachdenken heute. Dass wir das mitnehmen können. Und vielleicht kommt es für uns selber zum Tragen, noch stärker, aber vielleicht auch im Gespräch, das wir haben mit jemandem. Und da habe ich daran gedacht, dass jetzt in Israel ein Fest gefeiert wird. Das fängt gerade heute an und geht 7 Tage. Wer weiß, welches Fest? Ja, also die jetzt in Israel sind, die kommen nicht um das Fest herum. Das ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest. Und dieses Fest, das gründet sich in einem Befehl Gottes. Das kennen wir leider nicht so, oder? Sonst würde ich mir das Fest auch feiern. Das kennt vor allem Israel. Da heisst es in dem 3. Mose 23, 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen. Damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israel in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und glaubt mir, Israel hat das gehalten bis heute. Über all die Jahrhunderte über, haben die im Herbst dieses 7-tägige Laubhüttenfest gemacht. Und was hat Gott gesagt? Dass eure Nachkommen wissen. Also wir sollen über dieses Fest von dem reden, was man mit Gott erlebt hat. Und soll erkennen, Gott ist ja noch der gleiche. Und darum ist das eine ganz spannende Sache. Und es heisst dann da noch im Vers vorher, ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn. Also das darf kein Traurigsfest sein. Und darum ist es so gut, haben wir so Loblieder gesungen. Und die werden gesungen in Israel. Diese alten Loblieder. Also das Fest nennt man Sukkot. Und jetzt habe ich gedacht, wir gehen gerade mal ein bisschen in das Laubhüttenfest rein. Und es gibt ja einen Film, Chosen, wo gewissermaßen das Leben diesmal mit Jesus und all deinen Leuten rundherum uns ein bisschen von den Augen malen. Und zwar so, wie es dann hätte können gewesen sein. Und darum zeigen sie auch viele, viele Ereignisse aus dem Leben von diesen Leuten. Also nicht nur das, was in der Bibel steht. Da steht ja nur gerade das Wichtigste drin, oder? Nein, sie wollen dann noch zeigen, wie hat es der Petrus daheim gehabt und in seinem Leben. Oder Maria. Oder eben das Laubhüttenfest. Da habe ich gedacht, das muss doch ein Laubhüttenfest geben in diesem Film. Und tatsächlich habe ich ihn gefunden. Und da steigen wir jetzt ein und gehen dort mal schauen, wie das so ein bisschen gewesen sein könnte.
Sehr schön.
Fertig?
Ja!
Hey.
Eine tüchtige Frau.
Wer kann sie finden?
Bei allem Respekt, Nathanael, auch wenn du ein erfahrener Architekt bist, dieses Dach aus Zweigen lässt Regen durch.
Darum geht's doch. Das Grünzeug bietet während des Tages Schutz vor der Sonne.
Und sollten wir Regen abbekommen, werden wir daran erinnert, wie sehr wir Gott brauchen, dass er für uns sorgt und wie unglaublich schutzlos unser Volk in der Wildnis gewesen ist. Doch er half uns dadurch.
Es gab Zeiten in meinem Leben, meinem alten Leben, da musste ich draußen schlafen. Es erinnert mich daran, wie ich davon befreit wurde.
Die gemeinsame Zeit in den Hütten zeigt uns, dass wir alle doch gleich sind. Egal ob reich, arm, jeder von uns schläft im Freien. Wir alle.
Aber mal ehrlich, nicht alle Hütten sind gleich gebaut.
Ja, Nathanael, schon allein die Schönheit dieser Hütte ist eine Form des Gotteslobs.
Rabbi, ich habe eine Frage.
Ja?
Beim Propheten Sacharja steht geschrieben, doch alle, die überlebt haben, von den Feinden, die gegen Jerusalem gekämpft haben, sollen jedes Jahr nach Jerusalem ziehen, um den Herrn anzubeten, den mächtigen König, und um das Laubhüttenfest mitzufeiern.
Moment, was?
Das sagt Zacharja?
Der Abschnitt wird jedes Jahr auf dem Fest vorgelesen. Du kriegst es nur nicht mit.
Da gibt's so viele Lesungen, ich blick da nicht mehr durch.
Was ist deine Frage, großer Jakobus?
Eines Tages sollen unsere Feinde das Fest mitfeiern? Mit uns? Babylonier, Assyrer,
die Römer,
Juden und Nichtjuden am gleichen Tisch? Was müsste denn geschehen, damit das möglich wird?
Irgendwas muss sich ändern.
Aber die Hütten hätten keine Bedeutung für sie.
Wir haben doch in Behelfsunterkünften gehaust, während wir durch die Wildnis gezogen sind und nicht die.
In unserem Leben ziehen wir alle irgendwann einmal durch die Wildnis.
Wenn alle zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kämen, dann müsste man Folgendes kalkulieren. Ich will euch nicht mit Berechnungen langweilen.
Ich denke, es wird nicht das Jerusalem sein, das wir kennen.
Ganz sicher nicht.
Doch wenn Sacharja es prophezeit hat, dann wird es auch eintreffen, oder?
Es klingt nur so unglaublich.
Ich kenne mich aus mit Prophezeiungen, die sich unglaublich anhören.
Hat noch jemand eine Frage?
Das ist so ein kleiner Einblick in das Chosen. Und wenn man dann den Film sieht, also die einzelnen Kapitel oder so, dann lernt man natürlich die Leute kennen, die jetzt hier an dem Tisch waren, rund um Jesus herum. Aber was mir gefällt, ist, dass sie so Finesse reinlegen, die zum jüdischen Leben gehört. Auch die Lesung aus dem Sacharja, die gehört zum Laubhüttenfest. Jedes Jahr. Und was ist das für eine Lesung? Da heißt es, und alle, die übrig geblieben sind von allen Völkern, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth und um das Laubhüttenfest zu feiern. Und diese Prophezeiung, die ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Aber die ist in der Bibel geschrieben, nicht nur beim Zacharia, sondern auch in der Offenbarung. Und das wird wahrscheinlich sein, wenn Jesus dann als König aller Könige und Herr aller Herren auf diese Erde kommt und sein Friedensreich aufrichtet. Und Jerusalem wird dann auch das Zentrum sein, gewissermassen von der Welt. Und dann wird es so sein, dass aus allen Völkern wird man nach Jerusalem kommen, um dort können, das Laubhüttenfest zu feiern mit den Juden zusammen. Aber der Zacharia geht schon ein bisschen in Erfüllung. Es hat nämlich Christen gegeben, wo seitdem, dass es den Staat Israel gibt und Jerusalem als ihre Hauptstadt, haben sie sich gesagt, also das muss man doch anerkennen. Und kein Land hat wollen seine Botschaft nach Jerusalem tun, oder? Heute ist es ein bisschen anders, oder? Heute gibt es schon gewissermaßen Botschaften, die in Jerusalem stationiert sind. Und da haben die Christen gesagt, ja, wenn kein Land den Mut hat, sagen mal, wir anerkennen Israel und die Hauptstadt Jerusalem von innen. Dann machen wir das. Und so haben sie eine internationale christliche Botschaft eröffnet in Jerusalem. Und über manches Jahr hat sich das jetzt entfaltet und glaube ich mir, diese Botschaft, also diese Christengruppe, die hat heute eine Bedeutung in Jerusalem am Laubhüttenfest. Eine Bedeutung. Und die feiern, dass aus vielen Völkern, vielleicht noch nicht aus allen, aber aus vielen Völkern kommen sie und feiern mit den Juden das Laubhüttenfest. Und wie das so aussieht, sehen wir hier in diesem Film. Du kannst schon ein bisschen Gas geben. Das ist ein Feiern, oder? Ein Feiern. Also ich muss sagen, ich habe das auch nicht gekannt, oder? Aber als es die Pandemie hat gegeben, der Lockdown, oder? Dann haben sie das Fest nicht können machen in Jerusalem. Und was haben sie gemacht? Sie haben es gemacht über das Internet. Leute dort in Israel haben das alles aufgenommen und übertragen. Und ich habe das gehört. Und nachher haben sie auch angemeldet und gesagt, das wollte ich jetzt auch mitfeiern. Und dann habe ich hineingesehen in das Fest, wo eben Juden und jetzt eben auch Christen dort feiern, jetzt auch gerade in dieser Woche. Also etwas ganz Schönes. Die Bibel sagt, oder Gott sagt, ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und zwar ganzheitlich, oder? Mit dem Körper, sie bauen Hütten und so, aber auch mit Essen, mit Singen, mit Feiern miteinander und auch mit aufs Wort hören. Und das ist beneidenswert, oder? Und wir dürfen das nicht vergessen. Wir haben ja unsere Fest und feiern die. Aber einfach, wir wollen es nicht vergessen, dass das Gottes Anliegen ist. Dass wir es von einer Generation auf die andere können übertragen und dass sie die Botschaft auch hören da drin. Also wir haben jetzt dann ein Chorwochenende und dann haben wir in Anlehnung an das, in der Vorbereitung gesagt, jetzt möchten wir auch mal probieren, zu feiern mit Jesus. Und jetzt haben wir es vorbereitet, dass wir am Sonntag haben wir ganz einen kurzen Gottesdienst, dann machen wir eine kleine Pause und nachher feiern wir ganzheitlich etwa über 3 Stunden mit Jesus. Mit Essen, mit Bibeltext, mit Singen, mit Spielen, mit Sein, ganzheitlich. Und das gefällt mir. Und ich bin ganz gespannt, wie das dann ein bisschen rauskommt. Und wie wir das erleben, das ist dann so ein bisschen das Heft, das wir machen, dass sie die Texte vor sich haben. und dass wir miteinander können lesen oder miteinander können singen und so weiter. Also das wird etwas ganz Gutes. Das Laubhüttenfest tut uns das etwas vor die Augen setzen. Dass Gott Freude hat an dem. Und dass wir auch etwas dranbleiben. Nicht einfach so schnell und dann gehen wir wieder zu allem anderen. Nein, dass wir etwas dranbleiben, eben jetzt hier eine ganze Woche lang. Und sie sollen sich daran erinnern, dass Gott für sie gesorgt hat. Auch wenn sie auf der Wanderschaft waren, sogar in einer Wüstenzeit waren, in Laubhütten haben gelebt. Gott hat sie durchgebracht. Gott hat für sie gesorgt. Und das ist eigentlich ein Aspekt, den wir heute Morgen auch mitnehmen dürfen für unser Leben. Und wir wollen hier noch reinhören, noch ein kleines Video von einem Rabbiner, der das ganz kurz auf den Punkt hat gebracht, warum das Innen das Laubhüttenfest so wichtig ist.
Viele Christen interessieren sich auch für die Wurzeln des Sukkot-Festes. An der Peis Arena kann man in einer richtigen Laubhütte aus erster Hand erfahren, was den Juden das Sukkot-Fest bedeutet. Ein echter Rabbi ist einer der Gastredner zum Fest.
Einmal im Jahr, für die Dauer von einer Woche, wohnen wir in der Sukka. Das ist die Laubhütte, um uns der Gnade Gottes zu erinnern. Wir können die stabilsten Häuser, die sichersten Gebäude bauen, aber am Ende ist es doch Gottes Schutz, den wir brauchen und der uns bewahrt. Aus diesem Grund feiern wir das Fest der Laubhütten.
Hätte das können aufnehmen? Und wir wollen uns nicht nur einmal daran erinnern im Jahr, sondern wir wollen uns daran erinnern, und besonders jetzt in dieser etwas unsicheren Zeit, wo eigentlich Sorgenbarometer immer etwas weiter raufgeht, oder? Wenn wir die Nachrichten hören, mir geht es so. Dass wir uns daran erinnern, ja halt, mein Zufluchtsort, wo ich darf zur Ruhe kommen, ist der lebendige Gott. Nicht meine Sicherheit im Haus, auf dem Bankkonto, bei der Arbeit, in der Gesellschaft von einem guten Land, das noch einigermaßen gesund ist. Nein, mein Zufluchtsort ist bei Gott und seine Fürsorge und seinen Schutz brauche ich. Und so können wir eigentlich gewissermaßen diese zwei Sachen heute mitnehmen. Wir brauchen die Fürsorge von Gott. Und das Zweite, wir sind noch auf der Wanderschaft. Wir sind zwar sesshaft, oder? Wir haben unser Haus, unser Land und so, aber Gott sagt uns, denk dran, du bist noch auf der Wanderschaft, du bist noch nicht am Ziel. Und so wollen wir kurz uns das noch ein bisschen vertiefen in Bezug auf eine unsichere Zeit und Gott ist mein Schutz. Da müssen wir natürlich das Bibelwort führen. Wir haben es schon ein bisschen gehört, kurz, oder? Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und dann, wenn wir weiterlesen, zählt er dann auf, was ihm Angst macht, oder? Er zählt es dann auf. Und sagt, in dem Sinn errettet er mir. Er errettet dich von. Müsst das lesen und sogar vielleicht auswendig lernen. Manchmal ist es gut in einer anderen Übersetzung. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Ganz eine schöne Übersetzung. Ich habe jetzt den Luther-Text auswendig gelernt, aber der von Hoffnung für alle ist so etwas Schönes, oder? Der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zu Gott, dem Herrn. Und da merken wir jetzt, in dem vor Gott sein, kommt das Gebet. Es muss kommen. Sonst ist wie keine Beziehung, oder? Dann kommt das Gebet. Du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Ja, also nehmt das mit. Nicht die sichere Schweiz, die sicheren Häuser, die noch einigermaßen finanzielle Sicherheit gibt uns das, sondern der lebendige Gott. Wir sind immer noch so in der irdischen Laubhütte unterwegs. Und wir wollen das noch anschauen, gewissermaßen an einem biblischen Beispiel. Also, ihr kennt die Geschichte, die in der Bibel steht, von Maria, Martha und dem Lazarus. Sie hatten sicher ein schönes Zuhause, das ihnen Zuflucht gegeben hat. Aber einmal ist das auch so fest erschüttert worden, nämlich bei welchem Ereignis? Der Lazarus wird krank. Und der fest krank, das haben sie gemerkt, oder? Und da sehen wir, wir rufen noch ganz kurz die Geschichte, unsere Erinnerung rufen, da sehen wir Maria und Martha, die haben genau das Richtige gemacht, was sehr biblisch ist. Nämlich was? Sie haben zu Jesus geschickt, oder? Und haben gesagt, ihr könnt lesen in der Bibel, den du lieb hast, ist krank. Das haben sie immer ausgerichtet. Und das gefällt mir, was sie hier haben ausrichten, was sie gewissermaßen gebetet haben. Den du lieb hast, ist krank. Manchmal beten wir ein bisschen anders, oder? Maria hat doch können sagen, ausrichten, los Jesus, der Lazarus ist krank. Du musst sofort kommen, oder? Du musst ihn gesund machen, sonst er stirbt. Sofort. Aber nein, da merken wir so viel Vertrauen drin, den du lieb hast, ist krank, Jesus, ich tue es dir sagen. Ich habe mich auch schon im Gebet müssen bei Gott entschuldigen. Dann habe ich es plötzlich gemerkt und gesagt, oh, es tut mir leid. Ich weiß ja nicht, was jetzt dein Willen ist, genau, in diesem Punkt. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte das Anliegen einfach dir entgegenheben, den du lieb hast, ist krank. Und bei dir ist er in guten Händen. Also, wenn wir uns die Geschichte in Erinnerung rufen, dann ist natürlich etwas sehr verwunderlich, dass es nämlich dort heisst, und er wartete noch 2 Tage, bis er sich auf den Weg gemacht hat. Ist dir das Liebe, noch 2 Tage zu warten, wenn jemand Hilfe braucht? Aber in der Bibel steht es, im Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und im nächsten Satz heisst es, er wartet noch 2 Tage. Können wir das zusammenbringen? Martha und Maria haben es nicht begreifen können. Und kaum war Jesus da, haben sie was zu Jesus gesagt? Wärst du früher gekommen, ich weiss, dann hättest du helfen können. Jetzt ist es spät. Und da war natürlich schon ein kleiner Vorwurf drin, oder? Aber Jesus hat ja dann nachher noch ganz wichtige Worte gesagt dort. Also, gewissermaßen, unser Zeitfaktor hat nichts zu tun mit Gottes Liebe. Gottes Liebe ist da, ob er schnell kommt oder erst in 2 Tagen oder noch viel später. Seine Liebe ist da. Ist das in unserem Herz? Dass unter allen Umständen, wenn du Jesus hörst, dann ist die Liebe Jesu für dich und für mich vollkommen da. Ob er mein Gebet, wo ich auch einen Zeitfaktor drin habe, erfüllt, ganz wie ich es denke oder nicht so. Also, ihr denkt, was wäre eigentlich geschehen, wenn Jesus sofort wäre gekommen? Ja, er hat den Lazarus gesund gemacht. Wie manchen anderen auch, oder, die zu ihm ist gekommen. Warum hat er echt 2 Tage gewartet, dass Maria und Martha durch all das müssen durchgehen, durch die Zeit vom Leiden, oder? Durch die Zeit von der Trauer, vom Abschied nehmen, von dieser Not. Warum hat er das zugelassen? Weil Gott eben noch einen übergeordneten Plan hat. Nicht nur der gerade von Maria, Martha und Lazarus, sondern Gott hat noch eine übergeordnete Priorität. Und das ist auch in unserer Welt so. Aber damit kommt Martha, Maria und Lazarus nicht zu kurz. Wenn Gott noch eine übergeordnete Priorität beachtet. Und dann kommt unser Zeitfaktor halt ein bisschen durcheinander. Ich möchte sagen, Jesus hat schon an dich und an mich gedacht, dass er nicht sofort zum Lazarus ist gegangen. Wisst ihr, an was, dass ich das sehe? Denn erst nach diesen vier Tagen, hat Jesus etwas ganz Besonderes gemacht. Und damit meine ich jetzt nicht einfach das Zurückrufen vom Lazarus wieder ins Leben, sondern ich meine etwas anderes. Entdeckt es jemand? Jawohl. Zu zeigen, dass er der Herr ist über Leben und Tod. Ja, ich würde sagen, noch mehr. Oder? Jesus hat dort so außergewöhnliche Worte gesagt von sich, die genau für dich und für mich heute gelten und zu jeder Zeit für jeden Menschen, der an ihn glaubt. Und darum lese ich diese Worte immer, wenn Menschen da sind vor einem offenen Grab und Abschied nehmen. Die lese ich immer. Die sind das Fundament von meinem und deinem Glauben. Jesus hat nämlich gesagt, ich glaube, ich habe das hier aufgeschrieben, ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Irdisch, oder? Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Martha und Maria, sie haben gesagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Also du bist der Messias. Und schaut, da ist unser Glaube immer wieder herausgefordert, wenn wir so vor Nöten stehen oder so vor Unsicherheiten. Und da dürfen wir uns auf das berufen, was das Wort sagt von Jesus und was wir in ihm schon erfahren haben. Und darum möchte ich das einfach unterstreichen, auch wenn wir gewissermaßen noch ein bisschen die Laubhütte merken, wo da Sturm und Wetter durchblasen kann, oder? Wo uns nicht so eine irdische Sicherheit gibt. Und in Europa werden wir im Moment recht geschüttelt, oder? Dass wir merken, das gewackelt noch ein bisschen. Und wir wissen eigentlich nicht, wie es rauskommt. In welche Nöte wir vielleicht plötzlich noch reingeführt werden. Also wir sind noch so in unserem Leben in so einer Laubhütte. Aber der Paulus hat es gesagt, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, also unser Körper, unsere Laubhütte da, oder, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Glaubst du das? Also das habe ich mir so tief ins Herz hineingeschrieben. Dass wenn ich weiss, jetzt geht es ans irdische Sterben und das ist oft nicht einfach. Das ist auch mit Schmerzen verbunden und mit mancher Not. Aber wenn es da drin geht, dass ich Vertrauen habe in Jesus, ja, da bist gerade du als Auferstandener, da geht es gerade weiter. Wir sehen es nur nicht vom irdischen her. Aber da geht es gerade weiter. Bei dir. Und darum freue ich mich auch ein Stück wirklich darauf. Und der Paulus hat am anderen noch geschrieben im Hebräer, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und darum nehmen wir das Wort von dem Rabbiner. Wir können in den sichersten Häusern wohnen, im besten Land, und wir haben ein gutes Land. Hoffen, ihr seht das auch, oder? Wir haben ein gutes Land, wir können finanziell abgestützt werden. Aber das gibt nicht unsere Sicherheit, sondern unsere Sicherheit ist in Jesus Christus. Und darum möchte ich noch kurz das Zweite noch sagen. Oh, die Zeit geht um, wie verrückt. He? Wir sind noch auf der Wanderschaft. Also solange uns Gott noch in dieser irdischen Laubhütte lässt, hat Gott noch etwas vor. Und zwar mit dir und mit mir. aber nicht nur mit dir und mit mir, auch übergeordnet. Auch mit der ganzen Welt, also mit der ganzen Menschheit, hat Gott noch etwas vor. Und solange er uns hier Zeit gibt und Kraft in dieser irdischen Laubhütte, da möchte er auch uns mit einbeziehen, dass sein Wille geschieht. Sehen wir das? Und wenn wir uns daran erinnern, an Martha, Maria und den Lazarus, dann finden wir diesen Aspekt auch. Wo nämlich Jesus hier vor diesem Grab steht, oder? Es gibt viele Bilder davon. Was macht eigentlich Jesus dort? Soll ich jetzt sagen, zuerst? Was macht er zuerst? Manchmal lesen wir so über das weg, aber dort, wo er ist, es gibt natürlich verschiedene Aspekte, ich will jetzt nur einen nehmen, da sagt er nämlich, rollt den Stein weg. Wärst du hergegangen, dort geholfen, den Stein wegrollen? Martha hat gesagt, Herr, das kannst du nicht machen. Das kannst du jetzt wirklich nicht machen. Jetzt ist es spät. Vorher hat sie gewusst, was Jesus machen soll, oder? Aber jetzt, wo Jesus da ist und den Befehl gibt, sagt sie, das kannst du nicht machen. Und es gibt leider viele Christen, die sagen irgendwo zu einem Punkt, also das kann man jetzt nicht machen. Oder? Und dabei sollte man genau das machen. Und das können rauszuhören. Herr, was willst du, dass ich jetzt gerade machen kann in deinem Namen? Einen Stein wegrollen. Es sind viele Leute hinter Steinen innen. Hinter Steinen hinten. Dass sie gar nicht das Wort Jesu hören können. Oder? Sie können es gar nicht hören. Und doch sollten sie es hören. Lazarus, komm heraus, und dann kommt er. Jesus macht Menschen lebendig. Aber sie müssen es hören. Und ich denke, wir sind dort aufgerufen, Zeugen zu sein von Jesus Christus. Und manchmal müssen wir auch praktisch irgendwie einen Stein bei jemandem aus dem Weg räumen. Und ich denke, das, was ihr hier macht mit dem Kaffee und so, das kann auch so etwas sein. Oder dass wir im Gespräch, im persönlichen Gespräch, plötzlich merken, oh, dem liegt so ein Stein im Weg, dass er auf Jesus hören kann. Und dann kann man vielleicht mit einem Wort, mit einem Gespräch, so einen Stein ein bisschen auf die Seite tun und sagen, schau, drum, lies es. Und fang an zu beten und schau mal, was Jesus denn daraus macht. Also können wir das aufnehmen, solange wir noch in dieser Laubhütte unterwegs sind, hat Gott noch etwas vor. Auch durch uns für andere. Oder als er rausgekommen ist, hat er was gesagt? Wo der Lazarus ist rausgekommen? Was hat er gesagt? Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Oder der war noch eingebunden, die alten Grabtücher. Auch das hat Jesus nicht einfach selber gemacht. Sondern er hat seine Jünger damit eingebunden, dass sein Wille geschieht. Und für mich hat das auch mit Seelsorge zu tun. Also für Seelsorge braucht es nicht immer einen Pfarrer oder einen Helsermi-Offizier. Manchmal ist es gerade gut, einen Arbeitskollege zu einem Arbeitskollege. Oder eine ältere Frau zu einer anderen älteren Frau. Aber im Vertrauen, Herr, du bist jetzt da und du gibst mir auch die richtigen Worte. Und darum sind wir manchmal auch die Lippen von Jesus, weil er eben nicht irdisch da ist. Er muss ja seine Kinder brauchen, die auch das verkündigen, was er will. Und das habe ich auch fest müssen lernen. Und wenn ich das nicht hätte gelernt, wäre ich nie Helsermi-Offizier geworden. Aber als ich ganz am Anfang habe gemerkt, also wenn ich mich zu etwas entschließe, auch ein Wort weiterzugeben für Jesus, dann hilft er. Dann hilft er. Und er tut Menschen zum Leben rufen. Also, meine Lieben, eben da hebt den Stein weg, oder? Lasst die Binden, löst die Binden und lasst ihn gehen. Und dann geschehen die Werke von Jesus. Nehmen wir noch das Letzte. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid standhaft, lasst euch nicht erschüttern, tut jederzeit das Werk des Herrn in reichem Maß. Ihr wisst ja, im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst. darum möchte ich noch ein bisschen dranbleiben. Weil das ist das Schönste, was wir machen können im Leben. So ein bisschen in den Alltagssachen hin zu merken, oh, jetzt will mich Jesus mit einbinden. Und so habe ich noch ein kleines, geht nur etwa 2-3 Minuten, ein kleines Beispiel aus Afrika. Da ist nämlich ein Christ zu Christen in Afrika mit seiner Filmkamera. Und die Christen, die sind etwa so in ein Dörfli oder so neben raus und haben denen natürlich von Jesus gesagt, aber zuerst haben sie es eigentlich gefragt, was habt ihr für Sorgen? Wir beten für euch, im Namen Jesu. Und nachher haben sie dann von Jesus geredet. Und so ist der filmen und wir wollen jetzt schauen, was da plötzlich passiert ist.
Während ich in Afrika war, wohnte ich mit einer Gruppe radikaler Christen in einem abgelegenen Bergdorf. Sie wollten alle für Menschen beten, um ihnen Gottes Liebe zu zeigen, und ich war gerne bereit, sie dabei zu filmen. Aber dann drehte sich einer von ihnen zu mir und fragte, Darren, kannst du auch für ihn beten? Nein, das wäre beängstigend, deshalb sagte ich, ja klar, großartig. Ich werde ganz ehrlich mit euch sein. Die ganze Zeit, in der ich betete, dachte ich nur daran, wie lange ich das durchziehen müsste, um eine gute Show abzuziehen. Ich meine, ich dachte nicht, dass irgendetwas passieren würde. Fühlt es sich besser an? Ist der Schmerz weg?
Ja, er fühlt sich gut.
Wie bitte?
Er fühlt sich gut.
Es ist gut?
Ja.
Preist Jesus. Glaubt mir, ich war noch überraschter als der Typ, für den ich gebetet habe. Aber Gott zeigte mir von Anfang an, dass seine Liebe nicht von meinem Glauben abhängt. Sie ist bedingungslos. Und was den Mann betrifft, den Gott berührte, er stand ganz vorne in der Schlange für ein neues Leben mit Jesus.
Jawohl, nehmen wir das noch mit. Mich hat Gott oft überrascht, dass plötzlich jemand gesagt hat, du, komm, jetzt bist du dran. Mach. Und dort Mut haben, Vertrauen. Gott kann auch auf meinen krummen Linien, die ich jetzt vielleicht mache, weil ich Angst habe, kann er gerade schreiben. Aus seiner Liebe. Und oft sehen wir das zu wenig. Und darum nehmen wir dieses Laubhüttenfest und die zwei Aspekte mit. Und der Herr will uns segnen da drin. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass du sie in unsere Herzen hineinlegst und hier lässt Frucht tragen, Frucht bringen, um deines Namens willen. Amen.